Deutschlandfunk Interview.
Über das Geschehen, das Gesagte und womöglich auch das Nichtgesagte heute auf dem ersten Tag des EU-Gipfels können wir jetzt noch vertiefend sprechen mit Daniel Groß vom Center for European Policy Studies. Das ist ein Think Tank mit Sitz in Brüssel. Guten Abend, Herr Groß.
Guten Abend.
Herr Groß, jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen die Themen angerissen mit unserer Korrespondentin, aber es ging ja vor allem auch am Rande, das haben wir gehört, über den kleinen Disput, der da herrscht zwischen der EU-Kommission und auch Deutschlands. Der Bundeskanzler hat gesagt, aber es gibt eigentlich eine klare Verständigung in Europa. Das hat er heute am Rande des Gipfels gesagt. Wie sehen Sie das denn? Gibt es da wirklich eine klare Verständigung?
Ich glaube, das war ein kleiner Fauxpas, wie man so sagt, hier in Brüssel. Es gab eine klare Verständigung für das Aus von Verbrennermotoren und gleichzeitig hatte man aber auch die Kommission aufgefordert, vielleicht auch am Rande über die sogenannten E-Fuels nachzudenken, also synthetischen Treibstoff. Und es ist also keineswegs so, dass damals schon vereinbart wurde, dass man eine besondere Ausnahme machen sollte für Wagen, die mit diesen besonderen Treibstoffen fahren. Ich glaube, an diesem Punkt handelt es sich vor allen Dingen darum, dass die Kommission irgendwie Deutschland eine goldene Brücke baut, sodass auch der deutsche Verkehrsminister sagen kann, er hat einen Sieg davon getragen. Und dann wird, glaube ich, alles so weitergehen, wie vorher schon geplant.
Sie haben es eben schon angesprochen, es gab eigentlich schon Einigkeit und jetzt werden goldene Brücken gebaut für Deutschland. Aber wie sehr belastet denn Deutschland da jetzt auch das Verhältnis innerhalb der Europäischen Union?
Also es kommt ganz darauf an, wie schnell man jetzt zu einer gesichtswahrenden Einigung kommt. Natürlich wäre es für Deutschland sehr, sehr unangenehm, wenn dann irgendwie doch ein Veto eingelegt werden würde und Deutschland diese Vereinbarung blockiert. Also die größere Vereinbarung zum Verbrenner aus, das würden die anderen Länder nicht verstehen. Aber wenn es jetzt gelingt, schnell ein Abkommen zwischen der Kommission und Deutschland zu treffen, wo dann vereinbart wird, dass die Kommission vielleicht nochmal besonders nachprüft, ob man nicht Ausnahmen machen könnte für Verbrenner, die mit diesen besonderen grünen Treibstoffen fahren, dann kann man das, glaube ich, ganz schnell ad acta legen und Deutschlands Image wird dann nicht so sehr beschädigt werden.
Glauben Sie denn, ist es vor allem auch deutsche Innenpolitik, die da gerade auf europäischer Ebene ausgetragen wird?
Das ist man leider in Brüssel schon gewohnt, dass das öfters passiert. Nur war es bisher noch nie so, dass Deutschland eine Vereinbarung wieder zurückgezogen hat. Man hat oft erlebt, dass verschiedene deutsche Minister mit verschiedenen Standpunkten aufgetreten sind. Daran war man ja schon gewöhnt. Aber dass Deutschland einer Vereinbarung zustimmt, und dann hinterher diese Zustimmung wieder zurückzieht, das gab es bisher noch nicht.
Also erst zustimmen und dann am Ende doch nicht zustimmen beziehungsweise die Zustimmung zurückziehen. Wird Deutschland damit jetzt auch irgendwie ungewollt ein negatives Vorbild? Also wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, eben hat es die Korrespondentin ja auch schon angesprochen, der lettische Ministerpräsident hat gesagt, das könnte passieren. Also nehmen sich vielleicht jetzt in Zukunft bei Abstimmungen auch andere EU-Länder ein Beispiel und wird somit noch viel, viel schwerer innerhalb der Europäischen Union Einigkeit zu finden?
Genau, das wäre sehr, sehr schlecht für die gesamte Arbeitsweise der Europäischen Union, wenn man sich nicht mehr darauf verlassen kann. Deswegen kommt es darauf an, dass halt Deutschland jetzt so schnell wie möglich einen Rückzieher macht und dass man einen gesichtswahren Kompromiss findet, sodass auch die anderen Länder einsehen, okay, Deutschland hat versucht, einen Rückzieher zu machen, aber letztendlich ist das nicht passiert.
Also es geht ja auch viel um die Stimmung zwischen den Mitgliedstaaten, aber es soll ja auch vor allem um Themen gehen. Welche Themen sind denn Ihrer Ansicht nach eigentlich die Themen, über die innerhalb der Europäischen Union zurzeit gesprochen werden muss?
Also die eigentlich wirklichen Themen sind jetzt ja einmal, wie es mit den Banken steht, ob die wirklich so stabil sind, wie man meint. Dann gibt es natürlich wieder die gesamte Frage, wie kann man der Ukraine möglichst helfen? Da gibt es in gewisser Hinsicht eine Einigkeit, nur halt wie genau das passieren kann und wie man das austariert zwischen Mitgliedstaaten und gemeinsamer Munitionsbeschaffung zum Beispiel, das ist nicht so ganz klar. Und der große Brocken ist wirklich für die Zukunft, wie kann man die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und der europäischen Wirtschaft sichern. Und da gehen doch die Meinungen sehr weit auseinander.
Und was kann man da tun? Welche Meinungen stehen da im Raum und welche sind vor allem womöglich wichtig für die Zukunft?
Da gibt es natürlich den französischen Ansatz, dass man eher von der Politik her die Volkswirtschaft lenken sollte, dass also Brüssel oder vielleicht sogar Paris bestimmen sollte, welche Industrien gefördert werden, welche Technologien mehr Geld erhalten, um gewisse Zweige zu hochzuwachsen zu lassen in Europa. Chips Act zum Beispiel, das war ein Mittel, was man da dabei eingesetzt hat. Da gibt es andere, zu denen früher auch Deutschland gehört hat, aber vor allen Dingen die kleineren nordischen Länder, die sagen, nein, der Staat sollte nicht so stark in diese Einzelfragen der Wirtschaftslenkung eingreifen. Das muss man mehr dem Markt überlassen. Dagegen, der Staat sollte eher als Ordnungsmacht wirken und einen richtigen Rahmen schaffen, Forschung und Entwicklung finanzieren, gute Ausbildung herstellen. Und dann kann die Wirtschaft sich selber aussuchen, welche Industrien wirklich für die Zukunft wichtig sind.
Herr Groß, noch eine Frage zum Abschluss. Jetzt haben Sie von der Wettbewerbsfähigkeit gesprochen. Das ist ja auch immer letztendlich eine internationale Konkurrenz, die da mit im Spiel ist. Aber auch Stichwort geopolitische Verantwortung. Was kann denn die EU oder was muss sie tun, um auch als politische Stimme in Zukunft in der Welt Gehör zu finden?
Im jetzigen Umfeld reicht es nicht mehr, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft zu haben. Man muss auch über militärische oder quasi-militärische Mittel verfügen. Und das ist leider bei der EU nicht der Fall. Sie hat sich etwas auf dieses Feld gewagt durch die Hilfe für die Ukraine. Aber auf dem Gebiet militärisch oder auch Sicherheitsapparat, da ist natürlich ganz klar, die EU kann da nicht wirken. Das bleibt bisher noch den Mitgliedstaaten vorbehalten.
Sagt Daniel Groß vom Center for European Policy Studies. Herr Groß, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch heute Abend.
Gern geschehen. Wiederhören.